Gut. Dann herzlich willkommen zum Datengarten Nummer 61, hier 62. Live aus den Räumen. Nein, 61, vorhin stand da noch 61. Na gut, also herzlich willkommen zum Datengarten 61, live aus den Räumen des Chaos Computer Clubs Berlin. Heute haben wir als Thema Rocket Science und Computer Engineering. Und dazu begrüßen wir herzlich Carina. Hallo.
Hi.
Carina ist Software Engineer beim DLR. Und bevor wir jetzt zum Vortrag kommen, möchte ich zunächst noch eine kurze Bitte an euch richten. Und zwar werden wir nach dem Vortrag eine kleine Fragerunde auf jeden Fall noch einrichten. Und damit unsere Zuhörer und Zuschauer aus dem Livestream auch die Fragen mitbekommen, habe ich hier so ein Zuschauermikrofon. Und damit werde ich dann einfach zu euch kommen und ihr könnt dann eure Frage stellen. Gut. Und dann gebe ich damit erstmal weiter an Carina.
Vielen Dank. Einen wundervollen Applaus bitte auch auf unseren Ersatzansager heute, der für mich eingesprungen ist, damit ich mich nicht selbst ansagen muss. Und ich bin ziemlich faul und fange einfach mal mit einem Video an. Enjoy. Wir dann mal zum eigentlichen Vortrag. Sehr gut. Genau, also ihr habt gerade schon gesehen, einen kleinen Werbefilm, den wir so haben, DLR in 2 Minuten. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, was ich beruflich so mache. Das ist Software Engineering, wurde ja schon erwähnt, und vor allem im Bereich Luft- und Raumfahrt, sprich dem schönen Begriff Rocket Science. Was nach dem Video wahrscheinlich schon klar ist, ist, das DLR ist nicht die DLRG. Etwas, was ich relativ häufig gefragt werde. Nein. Kurze Erklärung, also die DLRG, die rettet Leben und wir versuchen, das Leben zu verändern. Zumindest ist das unsere hochgesteckte Mission. Ja, kommen wir dazu, was ist denn das DLR? Wir haben gerade schon einige Eindrücke gesehen in dem kurzen Video. Ich wollte noch mal ganz kurz eingehen. Was es denn genau wir da gesehen haben. Also zum einen ist das Thema Luftfahrt natürlich eins der großen Themen. Schließlich steht DLR für das Deutsche Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt. Bei Luftfahrt gibt es eben wir haben unsere Flotte an Forschungsflugzeugen. Wir forschen an komplett neuen Prototypen, wie das Ganze aussehen kann, inklusive aber auch zum Beispiel, wie das Kabineninnenleben aussehen kann, damit es besonders angenehm ist oder auch was im Crashtest passiert. Das größte und bekannteste Thema ist natürlich Raumfahrt, wo wir bei Raketenstarts dabei sind, Satelliten natürlich auch ins All befördern, Aufzeichnungen aus dem All machen von diversen Planeten, unter anderem der Erde hier, wer kennt's? Burning Man, Satellitenaufnahme. von oben ganz beeindruckend mal zu sehen. Aber es gibt auch noch, na, jetzt bin ich zurückgekommen, es gibt auch noch Themen, die nicht ganz so bekannt sind. Und zwar gehört auch das Thema Energie, insbesondere nachhaltige Energieformen, zu den Pfeilern des DLRs. Hier sehen wir eben moderne Sonnenanlagen, Parabolspiegel, was es da so gibt an 19 Technologien. Aber auch das vierte große Pfeiler ist Verkehr. Ob vom Zug der Zukunft, den selbstfahrenden Autos, die zugegeben nicht ganz so hübsch aussehen wie die von Google, zu Fahrassistenzsystemen. All mit diesen Themen beschäftigt sich das DLR. Was ich genau da mache, ist Software Engineering. Wir sind den Raumfahrern zugeordnet. Warum? Das ist eine ziemlich gute Frage, die keiner so richtig weiß. Die haben uns irgendwie gewonnen. Eigentlich spielen wir so mit allen zusammen. Und ja, ganz kurz wollte ich eigentlich erläutern, was heißt denn Software Engineering? Viele setzen es gleich mit Software entwickeln. Dem ist nicht ganz so. Es ist nämlich noch alles, was so drumherum dazugehört. Also Software Engineering ist wirklich, wir fangen an von der ersten Zeile Code, wo man einfach mal losschreibt, wo es dann halt anfängt, bis das Ganze ein richtiges Produkt wird, welchen Weg man so geht. Das heißt, man braucht einen Entwicklungsprozess. Wie möchte man entwickeln? Also angefangen, ob agil, Wasserfallmodell etc. Welche Tools verwendet man dafür? Was ist drumherum gebettet? Continuous Integration, Testing, wie sehen Code-Reviews aus? Und all dieses Paket drumherum, alles, was um das Thema Softwareentwicklung ist, das wird zusammengefasst in Software Engineering. Und damit beschäftige ich mich ja, jeden Tag und auch sehr viele andere Leute im DLR. Und die Frage ist, warum ist das denn gerade in der Luft- und Raumfahrt so ein wichtiges Thema? Und jetzt möchte ich eigentlich so ein bisschen Geschichten erzählen, was dann so mal schiefgegangen ist und wo man gemerkt hätte, ja, vielleicht wäre das ja eine gute Idee gewesen. So haben wir nämlich hier unser Beispiel von 1962, das ist die Marina 1. Marina 1 war eine Rakete, die die ersten ja, Probes hochschicken sollten, die einen Flyby bei der Venus machen sollten. Das war eine Premiere, alle waren hoch aufgeregt und gespannt. Und dann gab es hier diesen schönen Snippet, Code. Für alle, die es nicht sofort erkennen, es handelt sich natürlich um Fortran. Übrigens eine Programmiersprache, die noch heute extrem weit verbreitet ist im DLR. Ja, und es hat sich hier ein kleiner Fehler eingeschlichen. Sieht ihn jemand? Nee, das ist noch nicht mal das Problem. Genau. Der, wie gerade aus dem Publikum gesagt, ich wiederhole nur kurz für unsere Leute im Stream, wir haben da einen Punkt und das hätte ein Komma sein müssen. Sprich, stattdessen, dass das hier eine Schleife ist, ist hier eine Wertzuweisung an eine Variable, die noch nicht deklariert wurde. Ja, wie man sich vorstellen kann, das Ganze war in einem Steuermodul. Das war nicht so gut. Was darin resultierte, ist, ja, die Steuerung versagte ein Stück weit. Es kam zu Schwingungen. Die Flugbahn wurde unkontrollierbar. Eine gezielte Steuerung der Rakete nicht mehr möglich, sodass nach 294,5 Sekunden nach dem Start die Entscheidung getroffen werden musste, die Rakete manuell zu zerstören. Das Ganze kostete 18,5 Millionen Dollar. Inflation, 1962. Ja. Shit. Hätten wir mal getestet. Gut, 1962, man war halt noch weit weg, QA und so waren halt Themen, die waren noch nicht so groß und nicht so richtig existent. Software Engineering steckte noch in den Kinderschuhen. Also gehen wir mal ein Stück weiter zur Ariane 5, Flight Number 501. Das Ganze war 1996, das heißt, wir waren schon eine ganze Ecke weiter, was Softwareentwicklung anging, was Coding anging, also das war schon ein bisschen mehr vorbei und trotzdem ist was schiefgegangen, denn man hat alte Software genommen, die ja schon total oft super funktioniert hat und man dachte sich, ey, die haben wir damals getestet, die sind geflogen, die Raketen, das war alles super. Das nehmen wir einfach nochmal und bauen jetzt das, was wir neu brauchen für unsere neue Mission drumherum. Das Ganze war halt überhaupt nur möglich, weil wir plötzlich genug Speicherkapazität hatten, um einfach den Code mitzunehmen und genug Prozessorpower und genug RAM, Dinge, die vorher einfach nicht da waren. Da hat man wirklich nur den Code mitgenommen, der sein musste. Jetzt war es plötzlich, ja, komm, Speicher, hey, wir haben MBs, wir haben Gigs, yay, 96. Was resultierte? Der neue Code spuckte 64-Bit aus. Der alte hatte aber nur 16-Bit Space. Es kam zu einem Integer-Overflow und nach 37 Sekunden nach dem Start explodierte die Ariane 5. Kostenpunkt hier 370 Millionen Euro, die in die Luft gegangen sind. Bis heute einer der teuersten Software-Bugs der Welt. Ja. Denkt man, warum habt ihr nicht getestet? Wie gesagt, wurde sogar ein bisschen der alte Code getestet, aber Integrationstests, Systemtests, dieser Bereich war noch nicht so richtig Standard und involviert. Und man hat gesagt, naja, wir haben ja die einzelnen Komponenten getestet, was soll schon schief gehen? Kleiner Exkurs, es gab kurz darauf noch eine Delta-Rakete, da hat man das gleich gemacht, nicht gelernt, alten Code wieder benutzt. Da war der Fehler sogar in Code, der nicht mal mehr verwandt wurde. Der wurde gar nicht benutzt, der war einfach noch da, man hat den nicht weggeschmissen, weil, ach ja, Speicher, was kostet die Welt? Ja, die 90er waren für die Raumfahrt, was Software Engineering ging, leider nicht so erfolgreich. Aber es gibt auch Erfolgsgeschichten. Und zwar gehen wir jetzt nochmal zurück und zeigen, dass selbst 1976 es auch Erfolgsgeschichten gab, wo Testen funktioniert hat. Hier gab es nämlich den F-16 Jet, der einen sehr lustigen Bug hatte, nämlich, also wenn da die Datumsgrenze kam und der da drüber geflogen ist, dann hat er sich auf den Kopf gedreht. Vorstellbar nicht so angenehm für den Piloten. Die Expertise war damals, wäre das jetzt wirklich passiert, der hätte es wahrscheinlich nicht überlebt, weil das wäre auch sehr schnell und unkontrolliert gewesen. Und naja, also man hat so vermutet, wahrscheinlich wäre der Flieger mal weitergeflogen, bis irgendwann Sprit alle und er abgestürzt wäre. Weil die Steuerung hat das halt auch betroffen. Also uncool, aber diesmal, hey, wir haben getestet, wir hatten eine Simulation und wir haben das Ganze in der Simulation festgestellt. Sprich, der Bug wurde behoben, das Flugzeug wurde ausgeliefert und es hat sich nicht an der Datumsgrenzenüberquerung auf den Kopf gedreht. Da haben wir uns alle gefreut. Yay. Ja, also bestes Beispiel, warum Software Engineering und all dieses Drumherum doch gar nicht so unwichtig ist. Jetzt ist die Frage, warum ist das so schwer? Ich meine, Testing, wir haben das alle gelernt im Studium, die irgendwie Informatik hatten und auch sonst, der mal Code geschrieben hat, hat gemerkt, ja, am Anfang denkt man mal, das klappt so und irgendwann merkt man, ach ja, so ein paar Tests wären ja schon schön, damit sich nicht Bugs wieder einschleichen. Aber wir haben das Problem, wir sind in der Forschung, wir sind in der Luft- und Raumfahrt, wir brauchen Leute mit einer Fachkompetenz, die ist der Wahnsinn, die ist so speziell, Leute beschäftigen sich damit, Sand zu erforschen. Wir haben ein komplettes Institut oder eine komplette Abteilung, die sich nur mit der Erforschung von Granularen, also Sand, wie sich das dann auf dem Mond oder hier auf der Erde bei Wind und Wetter verhält, erforscht. Und so gibt es tausend Themen im DLR, die einfach sehr speziell sind. Und all diese Leute schreiben Software, weil das einfach ihr Werkzeug ist, um das Ganze zu machen. Denn Software ermöglicht uns so viel zu simulieren, zu testen und uns anzuschauen, Daten auszuwerten und so weiter. Aber unsere Forscher sind halt einfach nicht Softwareentwickler. Diese kommen aus ihrem Fach. Für sie ist es, wie gesagt, ein Werkzeug. Und leider heißt das, dass sie eigentlich coden. Und einfach nur Code schreiben ist halt nicht Software entwickeln nach Software-Engineering-Standards. Das heißt, das kann ihnen auch gar keiner vorwerfen, weil das ist einfach nicht ihr Kernthema. Genau so habe ich echt kaum Ahnung, wie man irgendwie Granulat erforscht. Und deswegen ist man hingegangen und hat das gemacht, was Forscher, was im Endeffekt öffentlicher Dienst und somit Bürokraten sind, sehr gut kann und hat einen Standard definiert, den sogenannten ECSS-Standard. Dieser definiert wirklich alles. Wie entwickelt wird, wie dokumentiert wird, wie Code-Reviews durchzuführen haben, wie diese Dokumente auszusehen haben dafür. Es ist wirklich bis ins Kleinste alles festgelegt. Es ist zum einen natürlich der Horror für jeden Forscher, Entwickler und so weiter, aber auf der anderen Seite einfach nötig. Schließlich jagen wir da Menschen ins All mit einer ganzen Menge hochexplosivem Zeug unter ihrem Hintern. Und da sollte man sich doch ziemlich sicher sein, dass das alles funktioniert und richtig ist. Und dieser ECSS-Standard ist auch etwas, das ist jetzt nicht in Blei gegossen oder das ist halt nicht fest, sondern daran wird gearbeitet. So sind wir zum Beispiel momentan in der Forschungsgruppe dabei, die dabei probiert, das Ganze agil zu machen, also den ECSS-Standard agil entwickeln zu lassen. Denn auch das ist etwas, was auch in der Luft- und Raumfahrt immer weiter nötig ist. Jetzt denkt man, agil, das ist doch schon ein bisschen länger her, das ist jetzt ja auch nicht nagelneu. Dazu kommt, man muss sich sowas wie SDLR vorstellen, als wäre es ein riesiger Tanker. Wir sind mit unserem Ziel unterwegs auf den Meeren und wenn da plötzlich ein Hindernis oder was Neues kommt und wir überlegen, wir wollen was anders machen, dann dauert das eine ganze Weile. Resultat ist gerade für solche Standards, guckt man sich bei neuen Prozessen, neuen Möglichkeiten, die es gibt, erstmal ganz genau an, setzt sich das durch, wie funktioniert das in anderen großen Projekten, klappt das? Und wenn all das irgendwie so, ja, für wohl und gut befunden wird, dann wird irgendwann beschlossen, wir machen auch was. Das heißt, allen Enthusiasten, die jetzt ganz schnell die Welt verbessern wollen, vielleicht nicht in die Forschung, ist schwierig. Aber es gibt auch so Einrichtungen wie die, in der ich arbeite. Unsere Einrichtung heißt Simulations- und Softwaretechnik. Der Name ist ein bisschen veraltet, etwas ungünstig. Und wir haben diese große, wahnsinnig tolle Mission, dass wir die Qualität der Softwareentwicklung im DLR verbessern. Das bedeutet, wir stellen Wissen bereit. Das heißt, wir tippern wirklich so Guidelines in Wiki. Wie sollte Python-Code aussehen? Wie sollte man Sachen benennen? Wie sollte man kommentieren? Also wirklich auf dem Level angefangen. Wir geben Schulungen, wo wir erklären, ey, so ein Repository benutzen ist echt eine klasse Idee. Bis hin zu, dass wir hingehen und den Leuten einfach helfen, ihren Entwicklungsprozess aufzusetzen, die Toolauswahl zu treffen, dass wir DLR-weit neue Tools einführen, dass wir in Projekte gehen und wirklich vor Ort mitentwickeln, damit das einfach alles nach sauberen Standards ist. Ja, bis hin zu Projekten, wo wir die komplette Softwareentwicklung übernehmen als Partner in dem Projekt, wo wir sagen, wir bringen das Wissen mit, wie man den Code schreibt, ihr bringt das Wissen mit, wie man granularer erforscht. Ein ganz nettes Beispiel, an dem wir arbeiten, heißt Adam. Etwas, was ich schon mal in einem Podcast erzählt hatte von. Es geht um zum Beispiel Mission Control Software, sprich Kommunikationssoftware, Mission Control Room. Jeder kennt das aus den schönen Filmen, wo sie wie ich hier so mit dem Earpiece stehen und dann kommt Houston, wir haben ein Problem und alle, ja, ja. Genau sowas schreiben wir. Denn die Lösung, die es momentan gibt, auf dem Markt funktioniert leider nicht mehr aus einem sehr lustigen Grund. Nämlich so ein Mission Control Room hat eine fest definierte Anzahl an Sitzen. Für jede Role, den Flight Mission Control und also, wie heißen die ganzen Flight Commander und. Die Experimentleiter und so, die haben alle ihre genauen festen Plätze, wo die sitzen. Und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, das Format von Monitoren hat sich geändert. Früher hatten wir 4:3, jetzt haben wir 16:9, die Dinger sind breiter geworden. Die alten sind auch echt schwer zu kriegen. Und die Plätze waren jetzt nicht so riesig geplant und man braucht ganz schön viele Monitore an so einem Platz, weil man auch Rechner in verschiedensten Netzen hat etc. Und für verschiedenste Aufgaben. Sprich, da war kein Platz mehr. Denn die aktuellen Systeme, die man kaufen kann, sind im Querformat, nicht im Hochformat und passten einfach nicht mehr hin, weil die Monitore größer wurden. Was dann resultierte, dass wirklich bei Galileo ein anderes System gekauft wurde als beim Columbus-Modul von der ISS. In erster Linie, weil eben das Format ein anderes war. Jetzt kommen wir aber immer weiter in Platzbedrohung. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt nämlich eine Open-Source-Lösung schreiben, die auf aller Hardware laufen soll, damit wir dann auch neben der Wahl von jedem Tablet und haben, was wir benutzen könnten, auch die Möglichkeit haben, zu sagen, wir bauen unsere offene Hardware, die dann genau dafür passt, aber die dann genau in unsere kleinen Platz passt, mit der Oberfläche auch so gestaltet, dass das alles hinhaut, dass das weiter in den Mission-Control-Räumen läuft. Sprich, wir haben da Randbedingungen, die kann sich keiner vorstellen vorher, warum das ein Grund ist, warum man Dinge tut. Und das ist nicht das Einzige. Ich meine, das ist jetzt ein Szenario hier auf der Erde, es ist halt einfach ein Problem. Aber es gibt halt auch eine ganze Menge Szenarien bei dieser ganzen Geschichte, wo wir Sonden ins All schicken oder irgendwas und gar nicht so genau wissen, was uns da erwartet. Ich meine, die ersten Sonden, die zum Mars kamen, klar, wir sind ein paar Mal vorbeigeflogen, wir hatten so ein paar so Ideen, wie das sein könnte, aber was da jetzt genau passiert, das ist halt so ein bisschen Risiko, wenn man die ersten hinschickt. Und genau das ist ein bisschen passiert. 1999, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, gab es den Mars-Polarländer. Der hatte ein Problem. Und zwar hat er versucht zu landen und er hatte an seinen Lande, Stützen sozusagen, wo er darauf landen sollte. Die hat er ausgefahren im Landeprozess und hat Vibrationen gemessen. Naja, die Softwareentwickler haben gesagt, ey, wenn da Vibration, wenn da irgendwie ein Messwert kommt, dann heißt das, wir sind gelandet. Dann müssen wir auf jeden Fall den Schub abmachen, also ausmachen, damit wir nicht wieder abheben oder so. Das ist ja nicht so viel mit irgendwie Erdanziehung wie, also auf dem Mars, das ist ja relativ schwach. Ja, so wurden die Triebwerke ausgeschaltet. Das Ding war aber noch nicht auf der Erde. Also Erde, auf dem Mars, auf der Oberfläche gelandet und ist dann aus ein paar mehreren hundert Metern eingeschlagen. Leider kaputt gegangen bei der Geschichte. Schon ein bisschen amüsant, so verdammt. Das Traurigste ist, das war eigentlich zu erwarten. Das heißt, die Leute, die sich mit der Marsforschung beschäftigt haben, haben nämlich sogar aufgeschrieben und gesagt, ja, ja, also im Landeprozess kann es da schon zu Messwerten kommen. Die müssen ignoriert werden bis irgendwie über diesen Schwellwert, dann wissen wir, dass wir wirklich gelandet sind. Das wurde in irgendeine Doku geschrieben und die kam nicht bei den Entwicklern an. Mal wieder, man hat es versucht, aber es hat dann leider nicht so ganz gereicht. Also traurigerweise war das noch nicht mal die einzige Geschichte. Es gab nämlich neben dem Polarlander noch einen zweiten, den Mars Orbiter, der drumherum fliegen sollte. Da gab es ein anderes Problem, nämlich, das ist halt, wenn man mit den Amis zusammenarbeitet, gibt es da so verschiedene Vorstellungen von Einheiten. sprich, die eine Richtung sprach eben von Pound Force und die andere in SI-Einheiten. Damit klappte keine Steuerung. Das war einfach zu weit auseinander. Und dann war auch noch die zweite Sonde, die mit dem Mars-Polarländer auch geschickt wurde, auch verloren. Also trauriges Jahr, mal wieder die 90er waren, wie gesagt, für die Raumfahrt und das Software-Engineering nicht so die Erfolgsgeschichte. Danach wurde halt festgestellt, okay, wir müssen was tun. Aber das ist nicht der einzige Grund, der es so schwierig macht. Denn also da was hochzujagen, ist jetzt auch nicht so trivial. Ich meine, wir reden da von alter Technologie. Zum einen, weil das Ganze echt lang unterwegs ist. Ich sage nur Rosetta. Ja, wir haben es alle mitbekommen. Jahrelang fliegt das Ding durch die Gegend. Das heißt, als wir es hochgeschickt haben, selbst wenn es da der aktuellste Stand war, was es nicht war, ist das natürlich schon veraltete Technologie, wenn es ankommt. Denn warum haben wir denn da nicht die aktuellste Technologie, die wir hochjagen? Naja, die muss halt abgehangen sein so ein bisschen. Die muss zuverlässig sein, die muss funktionieren. Und vor allem, die muss getestet sein unter den speziellen Bedingungen, die das All darstellt. Denn da oben herrscht eine Menge Strahlung. Da kann man nicht einfach seine Standard-Hardware hochschicken. Ich meine, allein wenn man eine normale Festplatte nimmt, das wird nicht funktionieren, die braucht Schwerkraft. Also auf der ISS gab es keine Festplatten, noch nie. Und wenn man mal überlegt, seit wann haben wir SSDs mit sinnvollen Speichermengen? Noch nicht so lang. Sprich, wir arbeiten da wirklich auf anderen Leveln. Und das geht bis runter auf die Chips. Das heißt, so ein Satellit, der da oben rumjagt, vielleicht jetzt schon ein paar Jahre, aber noch nicht so wahnsinnig alt. Was glaubt ihr, mit wie viel Speicher der da so hochgeschätzt wurde, hochgejagt wurde? Also jetzt, ich rede jetzt nicht von RAM, sondern wirklich von Datenspeicher, wo das ganze Programm läuft und so weiter und so fort. Bei 100 Megabyte, ich sag mal zu hoch. Zu hoch. Also für den Stream, wir hatten jetzt die Schätzungen ein paar 100 MB, jetzt hatten wir 10 MB. Was kommt als nächstes? Hat noch wer eine Schätzung? Da sind wir jetzt wirklich doch ein bisschen drüber. Also es fängt aber wirklich in dem Bereich an von wirklich ein paar 100 K bis hoch zu 512 KB. Das war's dann. Das heißt, wir haben teilweise wirklich kleine Datenmengen, die wir damit hochjagen können an Software, was da mitgeschickt werden kann. Grund ist relativ simpel, nämlich aufgrund der hohen Strahlung hat man einfach eine extreme Belastung der Materialien. Das heißt, man kann die Speicherzellen gar nicht so klein machen. Und große Speichermengen kriegen wir heute dadurch hin, dass wir die Speicherzellen immer kleiner machen. Aber wenn da Strahlung kommt, die Speicherzelle kaputt ist, die Software nicht mehr richtig da ist, ja, verdammt, fehlen jetzt so ein paar Befehle, na ja. Ja, leider ist da nichts mit, wir starten mal einen neuen Versuch, einen Recovery oder sowas. Das ist dann leider nicht. Ich muss zugeben, wie das... Achso, ja, danke. Was da benutzt wird, ist einfach wirklich Architektur, die gebaut wurde, eben wie gesagt, um erstmal überhaupt fehlerunabhängig zu sein, weil, wie gesagt, du musst dir jedes bisschen Code sparen. Wie das ganz exakt im Detail aussieht, weiß ich auch nicht, weil ich bei der Entwicklung nicht jetzt dabei bin. Ja. Was man macht, ist, man schummelt. Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, beim Mars-Rover war es jetzt noch nicht ganz so. Also bei Curiosity, den wir hier sehen, also natürlich ist das der Nachbau, der zweite. Ja. Sonst, also an die Verschwörungstheoretiker, nein, das ist kein Bild von der Mars-Gestaltung, sondern es ist der zweite, der hier auf der Erde getestet wurde vorher zum Rumfahren. Es gibt alles immer doppelt. Und auf der anderen Seite jetzt auch, hier sehen wir Philae und Rosetta. Wir schicken die einfach gar nicht mit allem los, was die brauchen. Warum auch? Also Philae und Rosetta waren nicht das beste Beispiel. Die sind losgeflogen. Wir wussten, die sind gut 10 Jahre unterwegs. Dann wecken wir die erst auf. Da reicht's ja, wenn die den Code hat, um aufzuwachen. Alles andere war größtenteils noch gar nicht geschrieben, als die losgeflogen sind. Warum? Ja, wir haben ja noch 10 Jahre. Bitte was?
Die Frage war, ob der Updater schon...
Ja, also natürlich war gebaut, dass es irgendwie möglich war, Software-Updates hinterher zu schicken. Aber bei Curiosity war das auch so. Die sind gelandet und dann stand das Ding erstmal 1,5 Tage da. Und ein paar meinten erst so, oh, gibt's Probleme? Nein, nein, der hat Software-Updates gekriegt. Der ist halt erstmal gelandet und dann haben die dem erstmal erklärt, wie fährst du jetzt? Und wie benutzt du dein Zeug und wie kommst du da jetzt überhaupt von einer Plattform runter? Weil man hatte ja Zeit, bis das Ding unterwegs ist. Und auch in der Softwareentwicklung tut sich halt viel, dass man sagt einfach, den Code, den wir schreiben können, dann ist dann besser. Mal davon abgesehen, das sind ja 10 Jahre, also jetzt bei Rosetta, um nochmal zurückzukommen, die wir Zeit haben. Wenn wir das vorher fertig geschrieben haben müssen, heißt das ja auch, dass wir die Jahre, die wir brauchen, um diesen Code zu schreiben, wieder länger an Zeit haben, bis das Ding losfliegen kann. Und das heißt, das Ganze dauert und dauert immer länger. Das heißt, man geht da wirklich überlappend vor. Und ja, so wird halt Stück für Stück Code dann immer mal hinterhergefunkt. Dann gab es halt irgendwie, okay, jetzt haben sich Rosetta und Philae getrennt. Dann gab es, okay, hier ist deine Landesequenz. Und dann, als er dann gelandet war, kam, okay, jetzt schicken wir den Code, um deine Experimente zu machen. Alles peu à peu, dann, wann es gebraucht wurde. Also hier richtig Just-in-Time-Development. Natürlich wurden die Sachen nicht in diesen kurzen Fenstern dann gecodet, sondern auch schon vorher in den 10 Jahren. Aber man weiß sich halt zu behelfen, einfach da ein bisschen alternativ vorzugehen, weil man eben diese ganz speziellen Situationen hat. Ja, und eigentlich komme ich damit auch schon gen Ende. Ich bin echt flott heute durchgekommen. Gebe euch noch einen letzten Tipp mit. Nämlich, always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live. Das gilt, also, wenn ich überlege, welchen Code ich so warten muss, wüsste ich auch gerne, wo manche dieser Leute noch leben. Schöne Grüße an die früheren Entwickler bei uns, falls einer das mal hier sieht. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, das war's. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, beantworte ich die gerne.
Ja, vielen Dank, Carina. Ja. Also, dann machen wir jetzt. Wir haben auf jeden Fall schon mal gelernt, dass beim DLR auch geschippt wird, sobald der Auto-Updater steht. Wer hat denn Fragen? Du hast eine Frage.
Viele Leute arbeiten da
Also wir sind in der Einrichtung ca. 45 Leute. Die bestehen aus 2 Abteilungen. Ich arbeite in der Abteilung verteilte Systeme und Software und Komponentenarchitektur. Wir bestehen wiederum aus 3 Gruppen. Meine Gruppe sind 5 Leute, die sich vor allem um das Thema Software Engineering im ganz Speziellen kümmern. Das heißt wirklich ein kleines Team. Was wir machen, ist vor allem, dass wir eben die Schulungen geben. Das teilen sich bei uns 2-3 Leute. Wir haben da Standardschulungen, die wir geben, die wir halt schon seit Jahren machen, die wir natürlich immer aktualisieren und frisch halten, insbesondere wenn wir neue Technologien einführen, wo wir zum Beispiel auch gerade wieder bei sind. Sprich, wir wechseln jetzt mal auf Git. Wir sind da angekommen. Wie gesagt, Frachter dauert alles länger. Was das in die Unternehmen geht, das sind bei uns wirklich aus beiden Abteilungen, vor allem aus unserer, diverse Leute immer mal, verschiedenste. Das ist immer unterschiedlich. 2-3 sind manchmal gleichzeitig unterwegs. Momentan ist, glaube ich, keiner bei einem externen und also bei einem anderen Einrichtung oder Institut komplett vor Ort. Wir arbeiten aber sehr eng zum Beispiel eben mit einem Institut zusammen. Also dort sitzt der eine Kollege von denen bei uns, um eben an diesem Mission Control Communication System zu arbeiten, Adam. Da sind zum Beispiel momentan 2 Entwickler von mir und eben ein Entwickler, also er, der auch die Projektleitung macht, beschäftigt. Das heißt, es geht meistens um sehr kleine Teams. Wir haben aber auch noch die anderen Abteilungen, die vor allem auf verteilte Software gehen oder die anderen auf, zukünftige Rechensysteme, die es geben wird, also wirklich Architekturen. Sprich, da wird geforscht, wie kann man auf Architekturen Berechnungen darstellen lassen, die ganz anders aufgebaut sind als heute. Also wirklich, wir reden von ein paar Millionen Kernen, die dann einfach alles ARM-Kerne sind, also sehr klein. Oder auch Quantencomputing ist ein großes Thema bei uns gerade. Das heißt, wo wir wirklich sehr zukunftsorientiert sind. Da gibt es dann zum Beispiel auch Zusammenarbeiten mit der NASA oder wir suchen gerade eine Zusammenarbeit auch mit der ESA zu den verschiedensten Themen. Das heißt, deswegen ist es für uns halt wichtig, viel zu den Leuten zu tragen, Wissen zu teilen, Wissen zu verbreiten. Wir betreuen auch ein komplettes Software-Engineering-Netzwerk. Das heißt, jede Einrichtung im DLR hat einen Software-Engineering-Beauftragten, der eben unsere Schnittstelle auch ist, mit denen wir kommunizieren, wo wir dann das Wissen weiter transportieren lassen, weil wir halt viel zu wenige sind, um jetzt in persona das immer alles machen zu können.
Gut, haben wir noch weitere Fragen? Da.
Wie sehen denn genau eure Empfehlungen aus, die ihr da weitergebt? Ist es im Prinzip das, was man jetzt so als Informatikstudent an einer guten Uni lernt oder lernen sollte? Oder ist es irgendwie was völlig anderes, was ihr den Leuten da beibringt, weil ihr andere Erfahrungen gemacht habt?
Sehr gute Frage. Teils, teils. Also komplett abwegig, was ganz anderes empfehlen wir den Leuten auch nicht als das, was man kennt. Sprich, vieles, was wir empfehlen, sind wirklich ja Grundstandards. Also wie ich erwähnt habe, benutzt ein Repository, benutzt einen Bug-Tracker, schreibt zumindest irgendwie einen Changelog, ein kleines, damit Leute überhaupt mal mit eurer Arbeit wieder was anfangen können. Probleme, die in der Forschung wirklich sehr elementar sind. Wir geben auch wirklich viele raus oder stellen auch einfach Informationen zusammen, die wir aus dem Netz irgendwo uns auch zusammenbeschaffen, die wir als empfehlenswert und gut betrachten. Aber ein Stück weit bereiten wir das Ganze auch auf, mit einem Kontext natürlich auf die Forschung, auf die Luft- und Raumfahrt. Das heißt, der erste Schritt ist, dass die Forschungswelt einfach ein bisschen anders aussieht als die Wirtschaftswelt, von den ganzen Kriterien, die man hat. Also gut, ich habe vielleicht auch sehr parademäßig in einem Unternehmen vorher mal gearbeitet. Wir hatten wirklich unsere Tester, unsere Entwickler und unsere Projektleitung und sowas. In der Forschung ist es meistens so, alle machen alle Jobs, arbeiten in mehreren Projekten und man hat noch ein paar Studenten und Doktoranden oder sowas dabei, die genau an ihrem kleinen Thema arbeiten. Also wenn dann Leute ankommen mit Scrum, lache ich meistens, weil in den meisten Projekten, ja, für Scrum braucht man eigentlich mindestens 5 Leute, damit das so richtig sinnvoll funktioniert, die an diesem Projekt arbeiten und alle müssten alles können. Das sind Realitäten, die gibt es in der Forschung kaum. Sprich, zum Beispiel beim Softwareentwicklungsprozess haben wir etwas empfohlen, was wir DLR-spezifisch sehen, vielleicht auch für andere Forschungseinrichtungen geeignet, aber wo wir sagen, das ist das, was für uns in der Forschung für die meisten passt. Wir geben generell auch nur Empfehlungen, denn Vorschriften für sowas Großes wie das DLR, dazu muss man sagen, das DLR besteht aus 16 Standorten und mehreren noch kleineren Büros, sind über 9000 Leute. Man kann, ein Drittel davon hat mit Softwareentwicklung zu tun. Man kann da keine Regeln geben für all diese Projekte, was man fest vorgibt. Sondern wir sagen, okay, wir versuchen den meisten Projekten mit unseren Empfehlungen zu helfen, bei individuellen Fragen zu unterstützen. Ja, und wie gesagt, bei manchen gibt es auch vollkommen vorgegebene Standards wie ICSS. Da helfen wir dann, versuchen das, wie gesagt, jetzt in eine Working Group zu beizukommen, auch bei der Gestaltung zu unterstützen, damit das Ganze eben auch unseren Vorstellungen, unseren Erfahrungen entspricht, die wir im DLR gemacht haben. Aber ich sag mal, es ist eine Mischung aus dem, was man im Studium lernt, was man aus Erfahrung sammelt und was man nochmal als Erfahrung speziell im Forschungssektor sammelt, was wir da verbreiten.
Gut, und wir haben hier hinten noch eine Frage.
Ich habe also zwei Fragen. Einmal zum ICSS. Es ist ja ein European Standard, nehme ich mal an.
Genau.
Und du hast ja gerade hier in DLR in Berlin, ist ja gerade auf planetarische Missionen spezialisiert. Du hast ja auch insbesondere Rosetta und die ganzen planetarischen Missionen demonstriert. Da spielt ja die Kooperation mit NASA auch eine große Rolle. Meine Frage ist jetzt, inwiefern, ihr wollt ja den Code, also die Qualität verbessern, inwiefern ist der ECSS sozusagen angepasst? Also wie macht ihr das, wie arbeitet, die kooperiert ja mit NASA? NASA hat ja noch einen anderen Standard, nehme ich mal an, für den Code. Also nicht ECSS, sondern die haben wahrscheinlich so einen internationalen Standard, weiß ich jetzt nicht genau. Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage, da es ja planetarische Missionen sind, ist der Code, den ihr kodiert, Open Source? Weil, also ich meine, der Weltraum gehört ja der Menschheit. Danke.
Zum Anfang mal ganz kurz zur Erläuterung. Jedes DLR, also in Berlin sitzen mehrere Institute. Das eine ist auch die Planetenforschung, das ist richtig. Philae und Rosetta sitzt allerdings größtenteils in Köln und in Darmstadt. Weil die wieder die Missionen machen, beziehungsweise in Darmstadt ist, glaube ich, der Missionsbetrieb. Das heißt, das ist alles immer wild verbreitet. Zu den Standards. Wir arbeiten ja sehr eng mit der ESA zusammen. Das heißt, die ESA, die European Space Agency, ist halt die europäische Variante. Da ist in Deutschland, sitzen die auch beim DLR. Wir sind ja das deutsche Forschungszentrum dafür. In Frankreich sitzen die bei dem französischen Pendant und so weiter und so fort. Das heißt, da über die ESA wird auch eine sehr enge Zusammenarbeit gemacht, dass wir eben auch gemeinsam alle an diesem Standard arbeiten. Das heißt, auch vom DLR sind Leute dabei, die am ECSS-Standard arbeiten. Das heißt, wir haben da keine Anpassung für uns, sondern wir sind bei der Gestaltung dieser Standards mit dabei und halten uns daran. Diese Standards werden auch für die Projekte, wo wir uns bewerben sozusagen, also das sind ja Ausschreibungen, die sind dann vorgegeben. Also das ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir wollen das machen. Also irgendwie schon, weil es ist eine gute Idee. Aber das ist halt auch einfach vorgegeben. Da ist jetzt gar nicht viel Wahl. Was die NASA für einen Standard hat, weiß ich nicht genau. Ich gehe da fest von aus, dass die ihren eigenen haben. Es gibt aber Zusammenarbeiten zwischen natürlich NASA und ESA. ISS wird ja von allen zusammen betrieben. Das heißt, da gibt es Austausch. Es ist aber so, dass da ja immer noch Verbesserungsbedarf besteht natürlich. Aber weil es ist halt immer schwierig. Irgendwie so ein Stück weit, ist ja auch immer viel mit Forschungsergebnissen und. Aber eigentlich funktioniert es schon, dass man da im Austausch steht. Wie gesagt, wir sind das dann weniger, weil wir eben eher die intern mit uns, mit den Partnern, also mit Einrichtungen aus dem DLR-Projekte machen oder mal auch der ESA vielleicht. Aber mit der NASA ist für uns, also für mich jetzt, seit ich auch beim DLR bin, das noch nicht so lange der erste Berührungspunkt, dass wir halt mit denen im Thema Quantencomputing zusammenarbeiten, weil die da einfach Anwendungsfälle suchen, weil einfach da, also so blöd es klingt, auch noch versucht rauszufinden wird, wofür denn diese Quantencomputer von D-Wave denn so toll sind. Man sucht noch, was man damit jetzt so toll viel besser lösen könnte als anderes. Und ja, also Zusammenarbeitung gibt es da schon und das funktioniert ganz gut. Ach so, schön, genau, deine zweite Frage war das Thema Open Source. Generell ist es so, dass die meiste Software im DLR leider nicht Open Source ist. Es gibt einiges und wir versuchen auch immer mehr, den Weg dahin zu gehen. Das Hauptproblem ist die rechtliche Unsicherheit oft. Aus Gründen, dass, wie gesagt, das sind Forscher. Wenn man denen jetzt anfängt mit, welche Libraries benutzt ihr, welche Lizenzen liegen dahinter, was bedeutet das für die Software, die dann wieder veröffentlicht werden kann oder welche Lizenzen können die? Damit, das sind Themen, da sagen die, oh mein Gott. Keine Ahnung, ich verstehe den Sprech nicht. Bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich nichts. Weil es ist einmal was schiefgegangen, das gab echt Ärger. Da wurde was unter einer falschen Lizenz veröffentlicht. Und da muss man sagen, das ist momentan das Hauptproblem, dass die Unsicherheit so groß ist, dass die Leute sich oft nicht trauen. Aber generell empfehlen wir es sehr stark. Open Source zu gehen, weil es einfach die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, anderen, mit Unis etc. oder auch anderen Partnern einfacher macht, weil wir uns nur darauf einigen müssen mit den ganzen Legal Departments, wir machen das Open Source, ihr macht euer Zeug Open Source und man muss nicht irgendwelche Verträge zwischen Forschungseinrichtungen machen, weil dann treffen sich die Juristen und dann wird es die Hölle. Und es dauert. Das heißt, das ist was, was wir unterstützen und ich versuche auch möglichst viel von meinem Code, den ich mache, so Open Source zu machen, aber der Weg ist nicht immer ganz einfach, leider. Also das gilt, glaube ich, für alles Open-Source-Projekte. Und leider ist ja die Rechtsberatung bei uns auch einfach überlastet. Also wir haben Leute dafür. Wir haben sogenanntes, wie heißen sie? Marketing. Die freuen sich jetzt, dass ich es nicht weiß. Also eigentlich ganz kompetente Leute, die einen wirklich unterstützen dabei. Aber wie gesagt, da kommt einfach so viel und das ist so speziell, dass da einfach die Beratung auch sehr schwierig ist. Wie gesagt, es fängt damit an, dass man die Entwickler, also die, die den Code schreiben, die Forscher fragt, was benutzt ihr für Libraries, was für Lizenzen hängen dahinter und dann müssen die auch erstmal das große Recherchieren anfangen. Und natürlich hat jeder im Forschungssektor so eine To-Do-Liste und man muss auch einfach sagen, für viele Forscher ist das Interesse, ihren Code offen zu machen, gar nicht so groß. Weil das oft so spezieller Code ist, dass der gar nicht unbedingt großartig verwandt wird. Und nur Code rauszuschmeißen, ist ja auch noch nicht in Open Source wirklich machen. Also ja, dann ist der Code liegt da, aber es hilft noch keinem, wenn man irgendwie so einen Simulationscode oder so nicht irgendwie ordentlich dokumentiert, wie man das benutzt, dann hilft das keinem. Das heißt, das ist eine Menge Arbeit, die dahinter steckt, wo einfach noch viel Überzeugungsarbeit von uns geleistet wird. Wir geben dazu aber extra Schulungen. Also wir haben da wirklich eine Schulung, wo wir rumgehen und den Leuten erklären, dass das wichtig ist, dass das hilft und versuchen, die zu beraten. Und es gibt auch Leute, die uns dann anrufen intern und sagen, ey, könnt ihr mir nicht sagen, vor kurzem hatte ich einen Fall, da habe ich irgendwie eine Stunde einer Dame erstmal erklärt, warum man Code Open Source macht. Also wir hatten den Fall, sie wollte ihren Code Open Sourcen, hat das angekündigt und dann hat ein Startup sich gemeldet und meinte, ey, wir wollen euren Code benutzen. Da war es drum, bauen eine Dienstleistung und das verkaufen. Und dann meinte die, ey, wie? Unsere Forschungsergebnisse, die machen Geld damit? Wie kann das sein? Warum macht denn jemand überhaupt Open Source, damit andere damit Geld verdienen? Dann habe ich ihr erklärt, naja, dass sie es nicht eins zu eins ihren Code nehmen werden, sondern noch einiges drumherum bauen und sie dafür sozusagen das Geld nehmen. Und man natürlich auch davon profitieren kann, denn wenn die den Code verbessern etc., dass man mit denen auch reden kann, sagen kann, ey, seid doch cool, gebt uns den Code zurück, dann kriegt ihr auch die nächste Version mit euren Verbesserungen drin etc. Und dann hat sie verstanden, dass das eigentlich doch auch Vorteile für sie haben kann. Vor allem, weil sie eben eigentlich Open Source machen wollte, um eben einfacher mit anderen Forschungseinrichtungen, 11 Stück waren es, also wissenschaftliche Einrichtungen aller Art, Unis etc., zu arbeiten. Aber der erste Moment war halt, ey, die verdienen Geld mit meiner Arbeit. Und da ist halt noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Also so sagte ich auch so, Frostcon Talks, ein bisschen Schleichwerbung 101, wie verdiene ich Geld mit Open Source, warum ist Open Source wichtig und ja. Solche Themen sind auch noch akut. Technologie-Marketing, vielen Dank. Das sind die netten, das ist die nette Einrichtung bei uns, die bei sowas berät und auch bei vielem anderen uns hilft. Google hilft dir, ja, auch das. Man kann alles bei uns ergoogeln. So, vorhin war noch eine Frage hier vorne. Ist die noch akut? Wo ist das Mikro?
Sekunde.
Ach, da ist auch noch eine Frage. Entschuldigung, an der Bar.
Genau. Ja, okay. Dann, wenn du jetzt hier beim CCC bist, dann ist die obligatorische Frage natürlich, habt ihr in welcher Form und habt ihr überhaupt Security-Probleme und seid ihr da, also habt ihr da speziell Tipps für die Leute, du hast gerade schon angesprochen, die haben da getrennte Netze, getrennte Systeme, aber kannst du uns da noch ein wenig mehr drüber erzählen?
Bedingt. Ich sag mal das, was ich sagen kann, ohne dass ich hoffe, dass ich Ärger kriege. Also was zum Beispiel in der Medien war, daher ist es ist jetzt ein, zwei Jahre her, ist, das DLR wurde gehackt. Es wurde angegriffen, man weiß nicht genau woher. Es gab so ein paar Mutmaßungen in den Medien, die ich jetzt nicht wiederholen will, das sind die klassischen. Aber man ist eingestiegen. Sprich, wir haben Unsicherheiten. Da möchte ich jetzt gar nicht viel mehr zu sagen, sonst kriege ich nachher Ärger von unserem CTO, wenn der das hier sieht. Hallo. Aber sagen wir es mal so, es war ein gezielter, gerichteter Angriff. Die Leute waren halt interessiert daran. Natürlich, wir haben interessante Forschungsergebnisse. Das ist einfach relevant. Wir machen ja auch ein Thema, der, was mir nicht so liegt, ist natürlich dieser ganze Militärkomplex, der auch bei uns irgendwo mit drin ist, leider in der Forschung, ja in Deutschland in allen Bereichen. Da stehe ich auch zu, dass ich da nicht so der Freund von bin, aber dadurch ist man natürlich noch interessierteres Ziel, einfach für Spionage anderer Länder, anderer Unternehmen etc. Ja, das ist ein Problem. Aber genau aus diesen Gründen wird sehr, sehr sicherheitskritisch vorgegangen an den Bereichen, wo es wirklich zählt. Man muss halt sagen, wenn jetzt jemand, sage ich mal, irgendwie es schafft, in das Netz, in dem ich hänge, auf meinen Rechner zu kommen, findet der Vorträge wie heute, ähnliche Sachen, Sachen, die ich ins Wiki veröffentliche und die größtenteils ich Open Source stelle. Das heißt, was der da findet, er könnte ein paar Forschungsergebnisse von mir vor mir veröffentlichen. Aber da ich die veröffentlichen will, ist die Gefahr relativ klein der meisten Dinge, die ich tue. Natürlich sieht das komplett anders aus, wenn wir hier bei Steuersystemen sind wie Galileo. Natürlich, ja, käme es irgendwann mal zum Krieg, wäre das Interesse, Galileo abzuschalten, sprich das GPS-System von uns, der Europäer, das wäre natürlich groß. Das heißt, da ist einiges abgesichert. Das sind komplett eigene Netze. Also in der Raumfahrt, also Mission Control generell, was das auch ist, die haben wirklich ein Netz, mit dem sie auch ins Internet können und Sachen machen. Dafür haben sie auch komplett eigene Rechner und daneben steht ein anderer Rechner, der ist eben nur intern für Mission Control. Und die ganze Verkabelung, das Netzwerk ist so aufgebaut, dass das wirklich getrennte Rechner sind. Genauso gibt es Satellitendaten, die gesammelt werden, die gehen wirklich von Netz zu Netz durch teilweise sehr archaische Systeme im Sinne von FTPs, wo vorher Kontrollen sind, nachher Validierung der Daten etc., dass sich da nichts durchschleicht oder irgendwas, damit nur diese Daten durchkommen in die inneren Ringe, wo es dann wirklich auch kritischer wird, wo es dann in Steuersysteme etc. geht. Das heißt, da wird schon sehr viel drauf geachtet. An den Stellen, wo es eben auch wirklich so extrem nötig ist. Das macht manchmal das Arbeiten mit Partnern auch total schwierig. Denn bei uns irgendwas eben zu teilen, was jetzt nicht Open Source ist, das ist auch der Grund, warum eben Open Source es so einfach macht. Unsere Software und sowas liegt alles intern. Also da kommt halt keiner dran. Und vieles, wo ich sage, das würde ich gerne aufmachen, weil es wären Informationen, die sind auch für andere interessant, geht halt nicht, weil einfach die Trennung so filigran für so ein großes Unternehmen, wie wir da sind, so eine große Gesellschaft, ist halt einfach nicht machbar. Da wird halt, sage ich mal, leidet das natürlich auch ein bisschen drunter, dieses freie Arbeiten, aber eben nicht ganz ohne Grund. Und ja, es hat halt gezeigt, wir sind eben auch ein Ziel, das ist klar. Also das war wenig überraschend, sage ich mal, dass wir irgendwann mal natürlich irgendwo durchgekommen sind. Ansonsten unsere direkte Unterstützung jetzt zum Beispiel beim Software Engineering, da sind wir gerade bei, das aufzubauen, dass wir eben auch Tipps geben, wie man sicher entwickelt. Also viel ist natürlich, dass wir auch den Leuten sagen, guckt, dass die Systeme aktuell gehalten werden etc. Aber auch, was macht man gegen, also das wollen wir gerade aufbauen, auch so ein Guide. Ja, diese Standardfehler. Ich meine, die meisten Angriffe, worüber funktionieren die? Das ist immer noch SQL-Injections, Cross-Site-Scripting. Also die naivsten Sachen, die schon ewig rum sind, das sind die Angriffe, die immer noch gefahren werden. Und wir versuchen natürlich den Forschern, die da ihre GUIs schreiben oder irgendwas zu erklären, benutzt Frameworks, die das mit haben oder wie schaltet ihr das an oder die Leute einfach darauf aufmerksam zu machen, dass das wichtig ist. Weil die meisten Tools fangen natürlich an als kleine interne Tools. Und wir gehen immer davon aus, dass keiner im DLR sich sozusagen was Böses will. Aber diese Tools können halt immer doch nochmal rausgegeben werden oder so. Man weiß nie in der Forschung, was damit dann passiert. Das heißt, wir versuchen eigentlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ist aber schwierig.
Hier ist die Frage, ihr seid ja ein Institut für Softwarequalität. Wie messt ihr denn euren Erfolg? Also als Institut, ich hätte gedacht, sowas wie Replizierbarkeit, sind ja auch Forscher, ist unheimlich wichtig. Aber wie messt ihr das und was für Kriterien habt ihr noch?
Also wir sind kein Institut für Softwarequalität. Dafür gibt es nochmal, also wir haben nochmal einen kompletten Bereich Qualitätssicherung in den verschiedensten Themenbereichen, die dann wirklich schwierig sind. Es gibt Produktsicherung, es gibt QAs, die gibt es, also Qualitätsbeauftragte, gibt es auch in jeder Einrichtung, die sind für einiges zuständig. Das ist auch immer wirklich dann genau definiert, wie das, was das bedeutet exakt für jedes einzelne Institut. Das heißt, das ist nichts, was ich so generell beantworten kann. Natürlich, Reproduzierbarkeit ist zum Beispiel sehr wichtig in diesen ganzen Forschungsbereichen. Bei uns ist aber zum Beispiel definiert, was viel wichtiger ist, zum Beispiel, dass wir hochqualitativen Code machen, dass wir reusable sind, dass wir wartbar sind. Das sind Themen, die sind bei uns viel wichtiger. Messkriterien gibt es in der Hinsicht, dass es Zertifizierungs gibt. Also es gibt so bestimmte Standards, ISO-Standards, irgendwelche Nummern, die ich mir nie merken kann. Ist es vorgegeben, dass jedes Einrichtung in der Institut im DLR zertifizierungsfähig ist. Beziehungsweise manche lassen sich auch wirklich zertifizieren. Das Ganze ist sehr, sehr teuer. Das zeigt aber, dass sich an gewisse Standards und Definitionen, die eben pro Einrichtung definiert sind oder Institut, eingehalten werden. Und wie gesagt, die sind dann sehr fachspezifisch. Da bin ich aber gar nicht tief genug drin. Also wir haben uns zum Beispiel wir hatten mal einen Bereich, der wirklich hieß das war im Endeffekt QA-Labor. Das hatten wir wirklich nach Standard zertifiziert. Das hat auch ein paar tausend Euro gekostet jedes Jahr oder alle paar Jahre, wo wir das erneuern mussten. Wo wir wirklich gesagt haben, okay, wir können... Testlabor hieß es, genau. Das Labor, der Begriff, hat nichts mit, wie man sich das jetzt irgendwie vorstellt, mit Erlenmeyer-Kolben und in so einem Labor und wir haben Kittel an oder so zu tun. Sondern es ist einfach, das ist eben ein vorgegebener Begriff, dass es heißt, wir haben bestimmte Fähigkeiten sozusagen, dass wir auch Leute haben, die nach bestimmten Standards gebildet sind, bestimmte Sachen vorgehen. Also auch da gibt es, wie gesagt, eine komplette Norm, was man dann erfüllen muss, was man können muss. Das haben wir aber abgelegt. Das war für manche interessant, sagen zu können, ey, wir wurden hier, unsere Software wurde von denen getestet und sowas. Hat sich aber für uns nicht so richtig gelohnt, weil die meisten gesagt haben, okay, wir brauchen unser Fachwissen, um sagen können, auch nicht nur, dass das Ganze gut ist, was da ist, sozusagen der Code, sondern dass der auch das Richtige tut, was wir natürlich wieder kaum bewerten können, weil wir fachlich das Wissen nicht haben. Das heißt, generell ist das immer eine sehr enge Zusammenarbeit, die wir machen und wie gesagt, sehr fallspezifisch und generelle Kennzahlen gibt es nicht so direkt.
Okay, Sekunde.
Bitte aufs Mikro warten.
Eine Sekunde.
Ich bin ganz schlecht im Sachen wiederholen. So.
Aber ich meine, habt ihr wenigstens irgendwie so eine regelmäßige Replikation, dass ihr irgendwie sicherstellt, dass Softwaresysteme auch von anderen Leuten wieder in Gang gesetzt werden können oder dass man, keine Ahnung, die Daten von den Simulationen aus den Backups auch wiederherstellen kann? Also ich meine, sowas? Also dass andere Leute dieses Wissen haben, dass es nicht irgendwie nur bei denen liegt, die es gerade gemacht haben, dass da hinterher nochmal was machen kann draus.
Klar, also das ist was, das ist halt ein Riesenproblem in der Forschung, genau das. Also Busfaktor von 1, also für alle, die es nicht kennen, der Busfaktor beschreibt, wie viele Leute in einem Projekt vom Bus überfahren werden können, bis es scheitert. Ganz schlecht ist 1. So, das heißt nämlich, du hast einen, wenn der ausfällt, war es das. Dann ist das Projekt gescheitert. Im Englischen heißt Truck Factor, ist relativ bekannt. Der ist in vielen Projekten wirklich eins. Und das ist erschreckend. Und ich habe bei meiner eigenen Gruppe jetzt in den letzten eineinhalb Jahren aufgebaut, dass wir eigentlich fast nichts mehr haben, was in so einen Busfaktor hat. Bestes Beispiel gestern. Ich war gestern krank, musste für heute was zu Ende vorbereiten, konnte es nicht. Mein Kollege konnte es aber ohne große Probleme, ohne viel Mehraufwand übernehmen. Super, hat geklappt. Total happy. Vor ein paar Jahren ging das nicht. Das ist was, da wollen wir von weg. Das ist was, das beten wir den Leuten runter auf unseren Schulungen, dass ihr davon wegkommen müsst. Deswegen sagen wir ihnen ja, ihr braucht ordentliche Dokumentation. Wir bringen ihnen bei, wie man richtig dokumentiert. Denn es gibt ganz viele Projekte, wo die Dokumentation, da steht das drin, was keiner braucht. Also ganz viel Dokumentation ist falsche Dokumentation. Vor allem, wenn das hingeschrieben wird, was man eh nicht hinterher pflegen kann, weil sich das so schnell ändert. Man muss manchmal, da fehlen wirklich die Grund, wofür ist diese Software überhaupt gut? Den Teil hat keiner geschrieben, aber die API ist bis zum letzten Parameter beschrieben, was jeder Parameter tut. Das kann man sich aber auch angucken, wenn man den Code liest. Das heißt, wir versuchen den Leuten wirklich das beizubringen. Deswegen, Repositories. Der Code ist verschüttet auf Platten, weil die Leute das DLR verlassen. Also es sind grundlegende Probleme und die sind nicht nur im DLR. Ich war früher beim Fraunhofer, da war genau das gleiche Spiel. Das Nachhalten von Code, das Beibehalten, dieses Softwarewissen oder dieses ganze Wissen überhaupt im DLR zu halten, zu verteilen, das ist etwas, was wir halt gerade versuchen, was unsere Aufgabe ist. Deswegen geben wir nicht nur diese Schulungen, sondern erläutern in diese Schulungen, warum diese ganzen Prozesse auch wichtig sind, warum es sinnvoll ist, einen richtigen Prozess zu haben, wo Dokumentation, wo Bugtracker verwandt werden. Weil ganz viel Dokumentation macht damit on the fly, die man gar nicht mehr erst hinsetzen muss und erzeugen muss, sodass jemand anders auch dabei ist. Also, dass Build-Skripte existieren, damit jemand der Nächste eben das Ganze bauen und in Gang besetzen kann und das nicht nur bei irgendeinem Einzelnen auf der Maschine funktioniert, sondern es einen Bildknoten gibt, einen Bildjob. einem Jenkins, wo jeder hingehen kann und sagen kann, okay, ich führe das aus, super, tut, ich kann das weiter benutzen, das Ganze ordentlich dokumentiert ist. Wir fangen jetzt gerade an, wir haben gerade definiert sozusagen verschiedene Software-Basislevel. Die hat ein Kollege von mir, das auch der Software-Beauftragte des DLRs ist, also wirklich fürs komplette DLR zuständig, definiert hat, wo es sozusagen gibt, wir haben so Basis-Software-Level, Medium und ein High-Anspruchslevel sozusagen, und die beschreiben nicht nur die Anforderungen an die Software, sondern auch die Anforderungen an die Entwickler, die dahinter stehen. Wo es wirklich darum geht, selbst im Basislevel, was der Code eine Grundart von Dokumentation ist, es muss keinen Bugtracker geben, aber es reicht, wenn es sozusagen Changelog gibt, was wurde geändert und was steht noch an. Das kann man ja einfach dann hochschieben, ist weniger auf, super minimaler Aufwand, aber steht irgendwo. Dass wir genau diese Schritte den Leuten erläutern, dass zumindest dieses Minimum, das Absolute, selbst für die untersten Level da ist und was das genau bedeutet und warum das Vorteile sind. Das ist immer noch ein Kampf, den wir kämpfen und der überall in der Forschung gekämpft wird. Und es gibt manche Einrichtungen, Institute, die sind da richtig, richtig weit. Bei denen ist wirklich das Hauptproblem, wie machen wir perfekte Code-Reviews. Aber es gibt halt auch andere Einrichtungen, Institute, Bereiche, wo, wie gesagt, Repositories nicht zum Einsatz kommen, weil die Leute SVN nicht verstehen und sagen, ey, ich schicke lieber Tarballs. Das ist doch viel einfacher. Das ist einfach eine unheimlich breite Welt, die wir haben. Von dem, was die Leute können, von dem, was die Leute brauchen, von dem, was die Leute wollen. Aber von der Anzahl der Sprachen und so. Das heißt, auch nicht jedes Tool ist ja für alles ideal geeignet. Aber natürlich, ein Repository ist ein erster Schritt, das ist sprachunabhängig größtenteils. Also da können wir sagen, benutzt das, macht das. Aber ja, da gibt es noch keine perfekte Antwort. Also genau das ist der Kampf, den wir kämpfen. Und dafür sind wir da.
Okay, da haben wir noch zwei Fragen. Ich komme rüber. Willst du oder willst? Ja, dann machst du gerade die Anschlussfrage.
Ist jetzt nochmal zurück auf das Thema Militär. Wie ist denn die Überschneidung mit der Militärforschung und die Schnittstellen? Also haben die auch Softwarequalität? Ist das dann auch was von euch als Service-Dienstleistung erbracht wird? Oder haben die eine eigene Arbeitsgruppe? Oder?
Mit dem militärischen Bereich habe ich eigentlich gar nichts zu tun bislang. Ich weiß durch ein paar Gespräche mit Leuten aus den Bereichen, dass die teilweise noch genauere Standards haben. Also da gibt es Bereiche, wo es wirklich dedizierte Rechner gibt, die keinen Internetzugang haben oder irgendwas, wo du da nur dran coden darfst etc., wo genau überwacht wird, weil es sich eben um sehr sichere Systeme halten muss. Also die haben prinzipiell Zugriff auf Informationen, die sitzen in den Schulungen, das heißt, da gibt es schon Überlapp, die haben ihre Software-Engineering-Beauftragte, die zu uns schicken. Aber zu viel Informationen habe ich da gar nicht. Also bis jetzt haben die sich... Genau, also wenn die unsere Schulung besuchen, man muss ja auch dazu sagen, nur weil jemand sozusagen im militärischen Bereich ist, heißt das jetzt nicht, dass er Bomben entwickelt. Also auch im militärischen Bereich gibt es einiges, was... Abwerfen von Hilfsgütern hatten wir mal ein Projekt mit denen zusammen. Ja, jetzt ich sehe schon die Ersten, die dann die Augen verdrehen und denken, ja, man könnte auch Bomben abwerfen. Nein, nein, der Unterschied, das habe ich auch nachgefragt, war auch meine erste Intention. Die meinten so, ey, das ist so verschieden, da fängst du an neu an, das machst du nicht. Da ging es wirklich mit Fallschirm und Dings, damit eben zum Beispiel die Hilfsgüter nicht im Minenfeld landen. Was zugegeben gar nicht so eine schlechte Sache ist. Da ist man dann vielleicht auch bereit, mitzuarbeiten und zu sagen, okay, wir wollen... dass die Hilfsgüter jetzt nicht gerade mitten im reißenden Fluss oder im Minenfeld landen, sondern irgendwo an Straßenrändern oder irgendwo, wo es halt sicher ist, für die Leute dran zu kommen. Wie gesagt, ich selbst habe bei diesen Projekten bis jetzt gar nicht groß mitgearbeitet. Ich kenne auch nur wenige, wo wir mit unserer Einrichtung beschäftigt waren. Meine Devise ist auch auch mit meiner Gruppe, ich will an sowas nicht großartig mitarbeiten und werde es vermeiden, soweit es geht. Die Freiheit habe ich bis jetzt auch. Ich wurde bis jetzt nicht gezwungen. Toi, 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 dass das so bleibt.
Sekunde.
Also hat man die Wahl zu sagen, ich will keine militärischen Sachen machen und es dann okay und wird respektiert? Oder ist das eine Sache, die prinzipiell, wo man weisungsgebunden ist, wenn man bei euch arbeitet und es dann machen müsste?
Also ganz prinzipiell ist es natürlich, wenn mein Chef sagt, ich muss was machen, dann muss ich das eigentlich machen. Aber ich habe einen sehr coolen Chef. Der guckt bestimmt nämlich auch zu oder guckt es demnächst. Der guckt immer, wenn ich irgendwo bin. Hallo Andreas. Nein, aber da ist es wirklich so, dass er mir ja auch die Wahl lässt, das zu machen, was ich spannend finde. Ich bin bei uns die fachliche Führungskraft. Ich kann entscheiden, was ich machen möchte mit meinem Team, wohin es gehen soll. was ich machen möchte an Projekten. Er kommt zwar mit Ideen zu mir, aber um ehrlich zu sein, wenn er mal mit einer Idee kam, die ich nicht gut fand, habe ich ihm einfach einen Gegenvorschlag gemacht mit einer Idee, die er dann auch besser fand und die schmackhaft gemacht. Also das ist einfach Spielraum. Also ich sehe mich eigentlich da in keiner Situation, in die ich kommen könnte, dass es heißt, ich muss jetzt irgendwas machen, wo ich sage, das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Alles, was ich kritisch sehe, sei es auch Thema eher des Datenschutzes, wo wir mal aneinander geraten sind, so ein bisschen, wo ich gesagt habe, das finde ich datenschutztechnisch ganz bedenklich, habe ich dann einfach gesagt, wir brauchen diese Daten meines Erachtens nicht. Viel spannender wäre die und die Sachen und sich das anzuschauen und die Aspekte. Und dann ging das. Das heißt, das muss man auch einfach manchmal nur gestalten, weil es natürlich auch mal die Frage ist, welche Intention hat er? Und er will vor allem was machen, was spannend ist. Ich meine, wir haben auch den Vorteil, also generell ist es in der Forschung, darfst du nicht in direkte Konkurrenz mit der Wirtschaft treten. Das bedeutet, 0815-Entwicklung machen wir nicht. Das heißt, wir machen Dinge, die für uns interessant sind, aus einem forschungsaspektlichen Grund. Sprich, das heißt ja schon, wir machen das, was für uns spannend ist, das, was für uns interessant ist. Dann sage ich einfach, das ist für mich nicht spannend, das ist für mich nicht interessant, das will ich nicht machen. Das ist möglich. In anderen Bereichen, wenn du natürlich in den militärischen Sektor einsteigst, dann ist klar, was passiert. Aber der größte Teil des DLRs ist halt wirklich auch Zivilforschung.
Aber das heißt, es kommt schon ein bisschen auf den Vorgesetzten, an den man halt hat.
Also, natürlich. Genau, aber wie gesagt, es kommt da noch davon mehr, hängt viel mehr ab, in welche Einrichtung, Institut du gehst. Und das entscheidest du ja früh. Und in welche Bereich oder Abteilung du da gehst. Also da gibt's, wie gesagt, bei uns gibt's halt auch, ich weiß gar nicht, ob wir militärisch so großartig Forschung haben, also ich weiß, dass es mal so Kleinigkeiten gibt. Ich meine, wir haben halt die Windkanäle etc. Sind da an Forschungen, also es gibt definitiv militärische Bereiche, sind da an Forschungen F-16, Jet oder solchen oder Eurofighter da irgendwo auch beteiligt. Die Frage ist immer, in welchem Rahmen. Ja? Stellen wir da die Windkanäle zur Verfügung, wo das Modell reingehangen wird? Ist dann immer die Frage, wer da wie mit zu tun hat, wer da wie mit okay ist. Und dann muss man natürlich auch noch überlegen, sozusagen, was ist eigentlich die eigene Ethik selbst und dann für Fall zu Fall entscheiden. Ich kenne da Leute, die sagen, ich mache nichts mit, wo es auch nur irgendeine Cross-Finanzierung oder irgendwie Militär mit zu tun hat. Dann willkommen, dann gehst du nicht in die deutsche Forschung. Weil jedes Forschungsinstitut irgendwo mit dem Militär Gelder kriegt. Das heißt, da muss man sich natürlich ethisch für sich selbst ganz genau entscheiden und immer wieder aufpassen und sich bewusst machen, woran man gerade mitarbeitet und woran nicht.
Gut, wir haben hier hinten noch eine weitere Frage.
Ja, ich würde noch mal gern zurückkommen auf das Thema Sicherheit, aber in einer anderen Richtung. Setzt ihr denn auch viel Verschlüsselung ein? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Netze hier auf der Erde, sondern eine Kommunikation mit dem Himmel. Ich nehme mal an, dass irgendwie sowas wie Galileo dann mehr Ansprüche an die Krypto hat, als irgendwas, was sonst wie weit im Raum weg ist. Und ich nehme an, dass alte Technik jetzt schwieriger mit Krypto auszurüsten ist als neue Technik. Aber wie sieht es da aus?
Da fragst du mich was ich gar nicht so genau im Detail weiß. Also ich weiß, dass es Teile der Kommunikation, die natürlich auch offen sind, einfach offen sind. Also jeder kann hier ISS-Kommunikation auch mit dem DLR oder anderen Standorten zuhören. Da kann man sich einfach einhängen und zuhören. Gibt es auch Livestreams, das ist alles sehr offen gehalten. Und auch viele der Aufnahmen oder so müssen ja auch veröffentlicht werden. Das ist vorgegeben, weil es eben aus öffentlichen Geldern bezahlt wird. Gerade auch in den USA gibt es da Regelungen. Sicherheitsstandards in den Bereichen, was dann da Kommunikation angeht, weiß ich nur vom Datenhandling, aber wie der genau der Weg sozusagen zwischen oben und unten aussieht, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Da habe ich noch kein Projekt bei mir vorbeigekommen.
Einen Moment bitte, kurz aufs Mikro warten. Bitte schön.
Wären solche Informationen für dich prinzipiell zugänglich oder ist das dann schon eingestuft?
Ich denke, die meisten davon sind bis zu einem gewissen Level zugänglich. Also, wenn es dann in die Details geht von der Umsetzung, wird es wahrscheinlich je nach Thema schwieriger. Kommt auch darauf an, wo die Kommunikationswege sind, wie identisch die wo sind. Kann ich nicht genau sagen, habe ich noch nicht nachgefragt. Also ich weiß, dass ich mal bei Galileo eingeladen war. Da habe ich mir das Kontrollzentrum selbst angeguckt. Da muss man halt sagen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist natürlich interessant auszuschalten. Sprich, das Ganze ist mehr oder weniger eine Bunkeranlage. Kann man auch besichtigen, glaube ich. Das ist jetzt nicht so geheim. Das nimmt aber manchmal sehr skurrile Züge an. Zum Beispiel, das Ding hat eine riesen Glasfront. von außen darfst du es fotografieren. Und dann war ich drin und dann meinte der Wachmann, nein, du darfst hier nicht fotografieren. Und ich so, aber ich habe das Modell, was da groß hängt oben, von draußen fotografiert. Ja, ja, das wäre okay, aber von drinnen nicht. Weil drin ist Fotografieren aus Sicherheitsgründen verboten. Dass das Ganze eine riesen Glaswand ist, hat irgendwie keinen interessiert. Mir wurde aber erklärt, dass alles hinter jenem Foyer, also selbst wenn da eine Rakete einschlägt, das juckt dahinter eigentlich nicht viele Leute. Und zumindest was Datensicherheit oder so angeht, wird sich da viel Gedanken gemacht. Also da gibt es Serverräume, die waren ganz cool. Der eine hatte irgendwie eine Argon-Löschanlage. Aber der andere war eigentlich witziger, da war nämlich ein Schild dran, da darfst du, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts, weil ich nicht darf. Das gibt es ja auch woanders. Also da darfst du nur rein, wenn du eine Bergsteigerausbildung mehr oder weniger hast. Also da steht schon drauf, so Raucher, nicht ohne, also darfst du ohne ärztliches Attest, darfst du da nicht rein. Und als Raucher hast du schon mal keine Chance, musst eigentlich einen Berg besteigen können, damit du es darfst, weil die da den Sauerstoffgehalt so runtergedrehen, dass es da gar nicht brennen kann. Ey, das gibt es in der Industrie auch, aber ich sag nur, das ist halt was wir da halt haben. Genau, weil da einfach, das darf halt nicht passieren, dass diese rechten Zentren irgendwie abbrennen oder so. Das ist halt richtig. Und
das wäre also definitiv ungünstig, ja.
Ja, ja. Und also sowas wird gemacht. Ich gehe aus, bei der Verschlüsselung wird da auch einiges eingesetzt, aber wie gesagt, Details. Und ob ich drankomme, irgendwann werden die schon sagen, sie dürfen es mir nicht verraten. Habe ich aber nie nachgefragt.
Gut, haben wir denn noch weitere Fragen? Ja, wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann an dieser Stelle einen großen Applaus für Carina. Herzlichen Dank. Okay. Und euch danke ich für eure Aufmerksamkeit.